Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Und der sagt herzlich willkommen. Kanye West und Star Wars, das geht neuerdings zusammen. Der Rapper mit den besonderen Visionen hat sich in Sachen Architektur vom Weltraumepos inspirieren lassen und er will die Welt jetzt mit Kuppelbauten à la George Lucas revolutionieren. Kann das klappen? Da kümmern wir uns gleich drum, hier im Kompressor. Ich weiß, es war falsch, aber ich habe es trotzdem gemacht und jetzt verurteile mich bitte nicht. So kurz gefasst der Inhalt von Did It Anyway von Laura Vain und The Viper Tones. Ich werde einer der größten Immobilienentwickler aller Zeiten sein. Was Howard Hughes für Flugzeuge und was Henry Ford für Autos war. Wir werden Städte entwickeln. Das ist ein gekürztes Zitat von Kanye West, Rapper, Mann von Kim Kardashian und enorm erfolgreicher Unternehmer. Ein Mann, der schon immer groß gedacht hat, manchmal auch zu groß, was dann schon mal in der Songzeile I Am God gipfelte und auch in der Idee, US-Präsident zu werden. Aber kommen wir zurück zur Architektur. Was hat der Mann da vor? Das will ich von meinem Kollegen und Kanye West-Experten Mike Herbst heute wissen. Hallo.
Hallo.
Ja, Mike, was hat er sich da ausgedacht? Mit welchem Ziel?
Kanye West baut jetzt Häuser und er ist anscheinend ziemlich ein Star Wars-Fan, weil diese Häuser, die Architektur, diese Häuser, die soll inspiriert sein von dem Haus auf dem Wüstenplaneten in Star Wars, auf dem Luke Skywalker im Film groß geworden ist. Aber das ist nicht die einzige Inspiration für sein neues Architekturprojekt, das er auf seinem Grundstück in Kalifornien da gerade so baut. West hat es in einem Interview mit Forbes so ausgedrückt, die Architektur ist beeinflusst von jeder Periode der Menschen auf der Erde. Also ziemlich viel drin und das passt ja auch irgendwie ganz gut zu seinem Ansatz bei Musik machen, so ein Stilmix. Auch da samplet er ja wahnsinnig viele Stile und Quellen, so von Soul über Elektro, Gospel bis Industrial oder auch Psychedelic Rock aus den 70ern. Das mixt er dann zusammen und am Ende kommt meistens was ziemlich Spannendes bei raus. Also er hat diesen Sampling-Ansatz anscheinend jetzt auch auf Architektur angewendet und diese kuppelförmigen Häuser, die er da baut, die von so vielen Epochen der Menschheitsgeschichte inspiriert sein sollen, die sollen das Wohnen der Zukunft sein, sollen Gesellschaftsgrenzen aufbrechen, sagt er, sollen ihn zu einem absoluten Wohninnovator machen. Sie haben es angesprochen, Henry Ford, das ist sein großes Vorbild, das, was der fürs Auto war, das will West fürs Wohnen werden. Also wenn es nach ihm selber geht.
Ja genau, also er selber ist ja von sich überzeugt, das muss man ihm lassen. Er hat Selbstbewusstsein, er hat auch Ideen, aber kann er überhaupt in der Welt, wie sie sich heute für uns darstellt, für den Wohnungsbau werden, was Ford in seiner Zeit für den Autobau wurde?
Tja, schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde eher Nein sagen, wobei man bei West nie so richtig weiß. Also vielleicht wohnen wir alle in ein paar Jahrzehnten in solchen Kuppelhäusern von Kanye West. Aber also so ganz im Ernst, diese Häuser, die sehen jetzt auf den ersten Bildern nicht besonders wohnlich aus. Also ein bisschen wie große Termitenhügel, nur so ein bisschen kuppelförmiger, sehr, sehr hoch, relativ düster. Man muss sich das mal angucken, wenn es fertig ist. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, dass das in so großem Maßen Erfolg wird, dass West wirklich zu so einem Henry Ford der Architektur wird und dass das auch irgendwie die Klassengrenzen zwischen Arm und Reich aufbrechen soll, wie er das ja ganz gern hätte. Das glaube ich jetzt auch eher nicht. Also das soll ja laut West so eine Art soziales Wohnbauprojekt werden. Obdachlose sollen dort unterkommen. Aber ob ich jetzt als Bedürftiger oder als Wohnungssuchender in so einem Bau irgendwo in den Hügeln von Los Angeles wohnen wollen würde, umgeben von Millionärswillen, also keine Ahnung, da gäbe es wahrscheinlich bessere Orte oder bessere Initiativen auch, die den Leuten dort mehr helfen würden, in die West sein Geld vielleicht besser stecken könnte.
Also zunächst mal hört es sich ja so an, als würde es auf den Klimawandel reagieren, wenn es düster und dunkel ist und auf Kuppelbau. Aber jetzt mal im Ernst, ich meine, wie erfolgreich setzt er um, was er anpackt? Denn normalerweise, er hat ja Geld und er macht auch, was er sich vornimmt, jedenfalls öfter. Also wie ist die Prognose für dieses Projekt?
Auch schwierig. Also mal so, wenn man sich seine Projekte bislang so anschaut. Also was ich an ihm extrem beeindruckend finde, er ist zwar sehr launisch, verliert auch total schnell die Lust an Sachen und ist sehr sprunghaft und unberechenbar. Also er wollte ja zum Beispiel unbedingt eine Zeit lang 2020 Präsidentschaftskandidat sein. Davon ist jetzt aber auch zum Beispiel schon länger keine Rede mehr. Er hatte eine Zeit lang die Idee, Luftkissenfahrzeuge für den Heimbedarf zu produzieren, also mit denen man so durch den Hausflur düsen kann. Aber auch daraus ist bislang jetzt noch nichts geworden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er wollte einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten werden Und da hat ihn auch so eine Kleinigkeit nicht davon abgehalten, dass es jede Menge andere Künstlerinnen und Künstler gibt, die viel, viel, viel besser rappen können als er. Er ist es geworden und er wollte ein erfolgreicher Modedesigner werden. Die Modebranche hat ihn damals nicht ernst genommen. Dann hat er einfach selber ein Modeimperium gegründet und jetzt ist er Modemogul. Also ich glaube tatsächlich, wenn er sich was in den Kopf setzt, absolut, dass er das dann auch durchzieht. Und wahnsinnig viele Menschen hatten eben Lust auf seine Musik, wahnsinnig viele Menschen hatten Lust auf seine Sneaker. Da hat dieses System Kanye West gut funktioniert, also eher so im Bereich kostengünstigere Konsumgüter. Ich glaube jetzt aber nicht, dass viele Menschen Lust haben, in Massen in diesen Kuppelhäusern zu wohnen. Genauso wenig wie ich glaube, dass besonders viele Menschen Lust haben, von einem Präsidenten Kanye West regiert zu werden. Und am Ende hat eben auch dieses größenwahnsinnige Genie das Problem, dass egal wie visionär das Angebot jetzt ist, wenn es keine Nachfrage gibt, dann gibt es halt keine. Und ehrlich gesagt auch, wer weiß, ob diese Kuppelbauten in einem Monat überhaupt noch stehen. Es gab jetzt schon die ersten Meldungen, dass die Millionärsnachbarn von ihm schon die Behörden informiert haben und sich da beschwert haben, was denn da auf diesem Grundstück von West los ist. Und er braucht jetzt wohl bis September eine amtliche Baugenehmigung für diese Häuser, die bislang nur in Kunstprojekten vorübergehendes sind. Und sonst werden die Dinger direkt auch wieder abgerissen.
Tja, und da kommt auch Kanye West auf den Boden der Tatsachen zurück.
Wahrscheinlich.
Die großen Häuserbaupläne von Kanye West, die möglicherweise an den humorlosen Nachbarn schon scheitern. Mike Herbstreut hat uns aufgeklärt. Herzlichen Dank dafür.
Nichts zu danken.
Heute vor 50 Jahren starb der große Philosoph Theodor W. Adorno. Sein Denken spielt auch in der Pop-Theorie eine wichtige Rolle und das, obwohl er sich zu Pop gar nicht dezidiert geäußert hat. Vielmehr geht es da häufig um ein Kapitel in Adornos Dialektik der Aufklärung. Es heißt Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug und schon im Titel lässt sich eine negative Haltung gegenüber Populärkultur ablesen. Woher kam diese kritische Einstellung? Das will ich mit Kulturwissenschaftler und Pop-Experte Thomas Hecken besprechen. Hallo.
Hallo.
Herr Hecken, war Adorno wirklich ein Popfeind?
Ja, das kann man eindeutig bestätigen. Man kann es insofern nicht bestätigen, als er sich ja zu Popmusik nie geäußert hat. Er hat auch sich über Popart nie dann in irgendeiner Art und Weise essayistisch dann verbreitet. Nichts über Popmoden gesagt, aber er hat was gesagt zu Jazz der 20er, 30er Jahre. Er hat was gesagt zu Hollywood-Produktion, zu TV-Produktion. Es gibt nur aus den 60er Jahren eine entschiedene Stellungnahme von Adorno zu einer Band, zu den Beatles. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich habe finden können. Mhm. Und da können Sie schön raus ersehen. Dann sagt er ganz schnöde über die Beatles 1965, also über die Frühphase der Beatles dann. Die Beatles würden sich heruntergekommener Ausdrucksmittel bedienen. Und auch die Beatles seien nur Teil dieser dirigistischen Massenkultur. Sie sehen also, härter im Urteil kann man nicht sein. Und die Pointe ist daran, Adorno hätte sein Urteil auch nicht geändert 1968, wenn die Beatles dann längst an dem Teenie-Status sich selber dann entrissen hätten und dann sogenannte progressive Rockmusik eingespielt hätten. Auch da wäre das Urteil Adornos gleich geblieben.
Woher wissen Sie das?
Nun, das weiß ich, indem ich eben seine Schriften lese, den Gutteil seiner sonstigen Einschätzung kenne, zum Beispiel auch zum Jazz. Hat er sein Urteil nicht geändert, also vom Hot Jazz, dann über Swing bis zu Bebop, das Urteil blieb immer gleich, obwohl natürlich der Jazz auch immer progressiver wurde, sich dem Schlager entrückte. Das heißt also, das Gleiche wäre dann bei Adornos Urteil über die Beatles mit ganz guten Gründen dann zu vermuten.
Diese Gründe für die Ablehnung, die müssen wir gleich erörtern. Aber zunächst mal, wird denn das, was Adorno in der Dialektik der Aufklärung als Kulturindustrie bezeichnet, eigentlich dem heutigen Begriff von Pop überhaupt gerecht?
Ja, schon. Also ich würde sogar sagen, das, was Adorno damals als Kulturindustrie bezeichnet hat, ist heute Kulturindustrie sogar in gesteigertem Maße. Also die Arbeitsteilung ist viel stärker vorangekommen, nicht nur im Studio, sondern in den ganzen Produktionsabläufen, im Management und in den Firmen drumherum. Die Monopolbildung ist sogar auch vorangekommen, wenn Sie jetzt an die großen Social Media und Internetkonzerne denken. Das, was Adorno besonders hasste an der populären Kultur, wie sie eben dann durch die Kulturindustrie vermittelt war, dass das Erfolgreichste der Erfolg ist, die Leute sich also gar nicht an ästhetischen Werten orientieren, sondern eben so sich daran orientierten, was in den Charts und den sonstigen anderen Popularitätsformen weit oben rangiert. Das ist natürlich jetzt durch die ganzen Clickrates, durch die Like-Bilanzen sogar auf einer ganz persönlichen Ebene angekommen.
Das heißt, Kommerz und Kultur, diese Verbindung war ihm ein Dorn im Auge.
Absolut. Also er sagt dann über die Kulturindustrie, die macht jetzt nicht nur alles zur Ware, sondern alles nur noch zur Ware. Also früher war Kultur natürlich dann auch vermittelt über Mäzenatentum, über staatliche Stellen. Die Kulturhistorie usurpiert das im Sinne Adornos, in der Meinung Adornos, immer stärker.
Das ist natürlich auch in einer gewissen Weise prophetisch, wie Sie ja eben erläutert haben. Was er auch gefühlstechnisch nicht mochte an Populärmusik, das zeigt sich in einem Zitat, das ich mal einspiele, von Adorno selbst zum Vietnamkrieg.
Ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst.
Also Konsum ist hier das ganz große Stichwort. Ist nachvollziehbar, ne?
Ja, also es ist natürlich immer der Ansatz von Adorno gewesen, dann die Formqualitäten, das sind die entscheidenden, die ästhetischen Qualitäten. Also selbst wenn jemand dann meint, eine gute Botschaft transportieren zu müssen, schon in dem Wort Botschaften transportieren stecken für Adorno dann nur ästhetische Grausamkeiten, indem dann eben Kunstwerke dann doch nur als pädagogische, technokratische Vermittlungen gesehen werden auf niedrigster ästhetischer Ebene. Das ist das, was er immer abgelehnt hat. Und Sie sehen es ja, selbst also bei Botschaften, die ihm durchaus genehm sind, geht er dann in eine starre Kritik gleich über.
Da höre ich bei Ihnen aber auch doch eine leichte Skepsis raus. Also war das so, dass Adorno das aus rein philosophischen Überlegungen beziehungsweise aus seiner kritischen Theorie heraus abgeleitet hat? Oder hatte er eben doch auch schlicht Vorbehalte gegen das, was aus den USA zum Beispiel rüberkam, als Jugendkultur, als Massenmedienphänomen?
Und natürlich hat dann der durch den deutschen Nationalsozialismus bedingte Exilstatus Adornos in Amerika ihn natürlich dann vertraut gemacht, auch mit der amerikanischen Kulturindustrie. Und dann diese Vertrautheit schlug dann natürlich dann nicht in Begeisterung um. Aber von gestern und dem Morgen sollte man nicht sprechen. Das sind jetzt durchaus klare Urteile, die er fällt, die auch auf gewissen Analyseprinzipien beruhen. Man kann diese kritisch sehen, aber Ressentiment ist es nicht. Es geht ja sogar so weit, dass Adorno sich überhaupt nicht bildungsbürgerlich positioniert. Also diesen Unterschied von ernster und leichter Musik zum Beispiel, da sagt er sehr, sehr kritisch, das sei durchaus zum Makel auch der ernsten Musik, dass die leichte abgedrängt werde. Darin zeige sich auch wieder dann die soziale Aufspaltung der Gesellschaft in soziale Klassen, aber er meint eben, die könne man nicht überwinden, indem man sich jetzt dem Massengeschmack in irgendeiner Art und Weise anbiedere.
Da sind ja Popmusiker der späteren Jahre ganz anderer Meinung. Also ich spiele da darauf an, dass Pop sich irgendwann, also als Madonna groß wurde, als Genres wie Disco entstanden waren längst, die durchaus als widerständig, als emanzipatorisch aufgefasst wurden, im Sinne von Feminismus, Spiel mit Identitäten, Emanzipation von Schwarzen und Homosexuellen. Was hätte Adorno da gesagt?
Ja, das ist natürlich wichtig zu sehen. Dann der Stern Adornos geht im Feuilleton dann spätestens der 90er Jahre dann unter. In bestimmten akademischen und subkulturellen Kreisen beginnt das schon so in den 80er Jahren sehr stark, dass Adorno dann heftig kritisiert wird. Wichtig ist da vor allen Dingen die Schule der sogenannten angloamerikanischen Cultural Studies. Die sehen einiges eigentlich wie Adorno, die üben auch Kritik an der Kulturindustrie, sagen aber gleichzeitig, dass Adorno den Status des Rezipienten, also des Hörers, Lesers etc., dann zu konditioniert veranschlagt habe. Also Adorno geht immer davon aus, dass diese Manipulation durch die Kulturindustrie, dass die einfach wirke beim jeweiligen Rezipienten. Und das sehen die Cultural Studies ganz anders. Die denken eben, dass solche kulturindustriellen Produkte dann durchaus widerständig, subversiv dann auch angeeignet werden können. Was jetzt das Spiel mit den Identitäten anbelangt, das ist so ein weiterer Punkt, der sicher wichtig ist. Also da kann man Adorno noch teilweise retten, dass man sagen kann, Adorno hat ja immer viel Wert auf das Besondere gelegt, auf das Nicht-Identische. Also heutige queere Szenen können durchaus mit Adorno ihren Frieden machen. Nur eben, wenn sowas rüberkommt, dann in Form von Popmusik, hätte Adorno das immer, immer abgelehnt.
Vielen Dank. War Adorno Popkritiker aus Ressentiment oder eben doch mehr Philosoph mit Weitblick und kann man ihn heute eben gut in diesem Zusammenhang noch lesen. Über diese Frage habe ich mit Kulturwissenschaftler Thomas Hecken gesprochen und er sagt ja, danke Ihnen.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gabi Wuttke.
Ohne Henri Belloleau hätte sich die Disco-Kugel nicht weiter gedreht. Nun ist der französische Musikproduzent mit 82 Jahren gestorben. Sein erfolgreichster Coup, die Cowboy-Indianer- und Polizisten-Kostümband Village People mit ihrem Hitparadenstürmer YMCA. Bis heute eine Ikone der Popkultur. Jonathan Mese interessiert sich nur für die Zukunft, das hat er dem Zeitcampus-Magazin gesagt, aber er echauffiert sich über Fridays for Future. Ich finde, sagte er, es ist sehr problematisch, wenn junge Menschen sich von außen die Ideologie in die Gesichter meißeln lassen. Der 43-jährige Künstler fügte hinzu, er habe Angst, dass sich die Klimaschutzaktivisten zu schnell einer politischen Partei unterwürfen. Das russische Außenministerium ist sauer auf deutsche Medien, im Speziellen auf die Deutsche Welle. Sprecherin Sacharowa wirft ihr vor, am Sonntag Moskau dazu aufgerufen zu haben, zu demonstrieren. Die Deutsche Welle hat sich Rückendeckung vom Auswärtigen Amt geholt und DW-Sprecher Christoph Jumpelt die Anschuldigung im Deutschlandfunk Kultur zurückgewiesen.
Ja, das ist absolut an den Haaren herbeigezogen. Die Berichterstattung der Deutschen Welle über die Proteste, nicht nur an diesem Wochenende, sondern über den gesamten Zeitraum, die schon laufen, ist selbstverständlich neutral und aus der reinen Perspektive des Berichterstatters. Ich gehe davon aus, dass die Frau Sacharowa in ihren Äußerungen sich dann die Freiheit genommen hat, von uns zitierte Äußerungen der Demonstrationsorganisatoren unseren Redakteuren in den Mund zu legen, das natürlich so nicht ist.
Die Bayerische Staatsbibliothek erhält aus Hamburg ein Geschenk, das 8 Lastwagenladungen umfasst. Es ist das Bildarchiv des Stern. Über 15 Millionen Abzüge, Negative und Dias aus den Jahren 1948 bis 2001 werden nun in München digitalisiert. Außerdem werden neue Verträge mit den Fotografen abgeschlossen und das Material dann sowohl der Forschung als auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gruner und Jahr freut sich, dass die Bayerische Staatsbibliothek diese Arbeit übernimmt. Wer im Iran eine Tätowierung hat, muss einen psychologischen Test bestehen, bevor ein Führerschein beantragt werden kann. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA in Teheran. Ein Polizeisprecher begründete die Auflage mit der Einschätzung, dass ein Tattoo eine Selbstverletzung sei und Menschen mit Tätowierung deshalb eventuell an seelischen Störungen litten. Zum Hintergrund: Bei iranischen Jugendlichen sind Tattoos sehr angesagt. Seit der Islamischen Revolution von Ayatollah Khomeini vor 40 Jahren gelten sie aber als Zeichen westlicher Kulturinvasion.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Kurdische,
Max Oppel.
Kurdische Kämpferinnen und das Klischeebild, das Filme von ihnen zeichnen, das ist unser Thema gleich. Hallo zusammen nochmal. Kurdische Kämpferinnen in Khaki-Uniform und Maschinengewehr gegen die schlechteren Vergewaltiger vom IS. Diese Bilder sind vor ein paar Jahren ikonisch geworden. Modemagazine haben sie gedruckt. H&M brachte da einen navygrünen Baumwoll-Jumpsuit heraus. Die Sache schien ziemlich klar. So sehen echte Heldinnen und echte Vorbilder aus. Aber die Realität ist bekanntlich komplexer. Auf dem kurdischen Filmfestival in Berlin laufen seit ein paar Tagen Filme über die Kämpfe der Frauen im Kurdengebiet. Und auch sie vermitteln natürlich bestimmte Bilder. Und darüber will ich mit Shluva Sama sprechen. Selber Kurdin aus dem Irak, promoviert am Zentrum für Kurdish Studies an der Uni Exeter. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Frau Sama, über 40 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme laufen auf dem Festival derzeit in Berlin. Sie beschäftigen sich ganz speziell mit dem westlichen Blick auf kurdische Kämpferinnen. Haben Sie denn diesen Blick hier wiedergefunden?
Ja, teilweise schon. Also der westliche Blick, den haben Sie ja beschrieben, quasi die starke Frau, die gegen den IS kämpft, einer bestimmten, sagen wir auch, Schönheitsnorm entspricht, mit einem langen Haar, mit einer Waffe in der Hand und quasi gegen das Böse kämpft, würde ich mal sagen, ja.
Die taucht also auch in den Filmen wieder auf?
Die tauchen auch in den Filmen wieder auf.
Damit man sich es genauer vorstellen kann, in welchen Kontext ist das denn eingebettet? Nehmen wir zum Beispiel den Eröffnungsfilm Girls of the Sun von der französischen Regisseurin Eva Husson.
Also in diesem Film ist es so, dass es das ist, was eigentlich immer in den Medien dargestellt wird, also die kurdischen Frauen, und dann kämpfen sie quasi gegen das Böse und gegen den IS. Und dabei werden zum Beispiel der ganze Kontext des Kampfes weggelassen, wie die politische Organisation, also es bezieht sich ja ganz speziell auf die Frauenverteidigungskräfte in Nordsyrien, in Rojava, wie man das auch bezeichnet. Und da werden ganz viele andere Sachen weggelassen. Und also ein bestimmter Blick, den wir jetzt schon beschrieben haben, wird eben wieder reproduziert durch die Bilder und durch den Film.
Also es wird romantisiert, es wird heroisiert. Das würden Sie auch weiterhin so kritisieren. Also in den letzten 4-5 Jahren, seit der Kampf ja längst geführt wurde oder wird, inzwischen gilt ja der IS als besiegt, ist es aber zum Teil noch nicht in den Gebieten. Also in der Zeit hat man nicht wirklich dazugelernt.
Ich glaube schon, dass es gut ist, dass mehr dazu produziert wird und dass es quasi zu einer Vielfältigkeit auch beiträgt. Aber es ist immer noch sehr stark einfach auf den Kampf gegen den IS und diese, sagen wir normativ, schön in Anführungszeichen schönen Frauen kämpfen gegen die bösen, bärtigen Männer. Das ist quasi immer noch das, was hauptsächlich interessant ist für die innerhalb der Filme und auch das, was diese sind ja auch westliche Regisseurinnen, sie auffangen und für sie wichtig ist. Und sie gucken ja auch, was gibt es für westliche Konsumenten, mit was kann man sich identifizieren. Also wenn man sich überlegt, wie Filme gemacht werden, muss man sich ja auch mal mit irgendjemandem identifizieren. Dann werden diese Frauen eben so dargestellt als teilweise säkulär, als teilweise, dass man sich gerne mit solchen Frauen auch identifizieren wollen würde.
Und die gibt es aber nicht, Ihrer Erfahrung nach. Das ist ein Klischeebild.
Es geht nicht darum, ob es die nicht gibt, sondern es geht darum, was man darstellt und welche Bilder speziell genommen werden und warum es es gibt eine verkürzte Darstellung und es ist vollkommen okay, eine bestimmte Geschichte zu erzählen und die aus einer bestimmten Perspektive, aber dann fragt man sich, warum genau diese Perspektive? Also warum wird das nur auf den Kampf gegen den IS reduziert? Weil das für uns im Westen wichtig ist. Zum Beispiel wird von der kurdischen Frauenbewegung auch oft kritisiert, dass diese Frauen ja nicht erst seit dem IS kämpfen. Die kämpfen ja schon seit 40, 50 Jahren. Die kämpfen auch nicht nur gegen den IS, die kämpfen zum Beispiel auch gegen den türkischen Staat. Der Kampf gegen den IS ist auch nicht der einzige Kampf, in dem sie kämpfen, sondern sie kämpfen zum Beispiel auch weiterhin im Nordirak. Da sterben immer weiterhin Leute. Das wird weder in den Filmen noch in westlichen Medien so abgebildet. Und dann muss man sich fragen, warum? Also was ist das für eine Repräsentation dieser Frauen, die dargestellt werden?
Ich denke, Ihre Kritik wird sehr deutlich. Mich überrascht natürlich schon die Allgemeingültigkeit, mit der Sie das sagen. Also es gibt wirklich bei all diesen Filmen, auch vor allen Dingen bei den Dokumentarfilmen, wo ja Filmemacher schon Wert drauf legen, auch Protagonisten selber eben zu Wort kommen zu lassen, gibt es diese verkürzte Darstellung Ihrer Meinung nach?
Also ich kann jetzt nicht für alle der Filme sprechen, aber wenn wir zum Beispiel uns den Film Commander Aryan angucken, was auch einer der größeren, also Dokumentarfilme ist, da wird auch natürlich, ist es ein interessanter Einblick und da ist es ein bisschen differenzierter. Die Hauptperson, eine Kommandeurin, nachdem sie verletzt wurde und auch diese verletzliche Seite wird dargestellt, aber ist es trotzdem aus dem Blick heraus dieser Regisseurin, also die Bilder, die da aufgefangen werden. Und das, was ich zuvor gesagt habe, dass der gesellschaftliche Kontext, dass der historische Kontext, dass all das nicht betrachtet wird, sondern es ist immer wieder der Kampf gegen ISIS.
Nun sind Filme naturgemäß immer Ausschnitte, können nicht alles abbilden. Aber wo müsste man Ihrer Meinung nach konkret ansetzen? Was müsste so ein Film mindestens auch erzählen, damit er ansatzweise realistisch wird?
Also es soll jetzt kein Film gemacht werden, um zu gucken und zu sagen, stimmt es eigentlich, ist das der Realität nahe, dass alle kurdischen Frauen eine Waffe in der Hand haben und böse, bärtige Männer bekämpfen. Also es geht auch nicht um die Frage, ob das jetzt der Realität entspricht, sondern eher um die Frage, dass diese Diskurse sehr machtvoll sind, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, wie wir über diese Frauen sprechen und wie wir sie repräsentieren und wie das in unser eigenes westliches Schema passt. Also vielleicht gebe ich ein kurzes Beispiel auch zu anderen Fragen, also wie in westlichen Medien über Frauen, besonders in Westasien und Nordafrika, geredet wird. Und zwar haben wir das Beispiel, das ist quasi das krasseste Beispiel, Afghanistan, in denen die Frauen als verschleiert und deswegen unterdrückt und hilfebrauchend dargestellt werden. Und dann ist das ein Diskurs, der legitimiert eine US-Intervention. Also es ist ein sehr tragender Diskurs, der dann sehr wichtig war, um Leuten das schmackhaft zu machen, dass man da irgendwo interveniert. Deswegen ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wie repräsentieren wir diese Frauen, weil das ein sehr wichtige Diskurse sind, sehr wichtige Machtinstrumente, um auch bestimmte Politiken zu rechtfertigen.
Das ist die Meinung von Shluva Sama, Expertin für die Kurdenregion und Dozentin auch beim kurdischen Filmfestival. Das läuft dann noch bis morgen in Berlin. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Gestalten. Architektur und Design.
Regale aufbauen, damit geht's ja meistens los nach einem Umzug in die neue Wohnung. Vielleicht hatte der schwedische Tischler Harald Lundqvist ja einfach die Nase voll vom Schrauben und vom Nageln, als er da vor genau 80 Jahren die Steckregalserie Lundia erfand.
Hallo, komm mal hin, mit Lundia.
Lundia geeft dir die Räumte,
Das, also ein alter Lundia-Werbespot aus den Niederlanden. Und unser Gestaltensucher Nikolaus Bernau hat sich das legendäre Regal mal genauer angeschaut. Hallo.
Hallo.
Ja, Nikolaus, was ist der Witz bei dieser Erfindung?
Ja, eigentlich das Konstruktionssystem. Es besteht ja im Wesentlichen nur aus drei Elementen, nämlich einmal diesem Ständerwerk aus jeweils zwei Holmen aus Kiefernholz, die in ganz gleichmäßiger Rhythmisierung gelocht werden, und zwar richtig durchgelocht werden. Dann aus Metallstiften, die man in diese Löcher reinsteckt. Und dann aus Metallschienen, die in die Bretter auf der Stirnseite eingeschlagen werden und dann mit kleinen Klammern richtig festgemacht werden, sodass die nicht wieder rausrutschen können. Mhm. Und mit diesem System, also das sind drei Konstruktionsteile letztlich, Ständer, Bretter und die Halterungssysteme dafür, kann man eine ganze riesige Wand vollstellen. Also es gibt sogar öffentliche Bibliotheken, die haben Lundia benutzt. Man kann auch einfach nur ein Kellerregal machen. Es ist ein fast umfassendes System geworden mit unermesslich vielen Einzelteilen. Also von einzubauenden Schreibtischen über breitere und schlankere Bretter. Es gibt angeblich alleine 14 verschiedene Höhen für die Ständersysteme. Mhm. Und eben so einzubauende Bars oder man kann auch mal einen ganzen Schrank reinsetzen oder auch nur Haken reinmachen. Es ist ein irrwitzig flexibles System geworden.
Aber im Prinzip erinnert mich das auch an IWA von IKEA. Es kommt nicht von ganz ungefähr, oder?
Es kommt nicht so ganz von ungefähr, weil IWA ist, das darf man jetzt in dieser Form nicht so ganz hart sagen, in dem Sinne, dass ich mildere es hiermit rituell ab, aber es ist eigentlich eine Kopie von Lundia. Lundia ist 1939 erfunden worden, eben von Harald Lundqvist, ist dann 1948 auf dem Markt erschienen, war in Skandinavien sehr, sehr schnell erfolgreich und IWA ist 1968 zum ersten Mal im Möbelkaufhaus von IKEA in Stockholm aufgestellt worden, 1970 dann in das Gesamtprogramm übernommen worden und wurde ganz, ganz schnell ein großer Erfolg. Aber es ist eben auch ganz entscheidend, dass IWA sich doch in wesentlichen Details unterscheidet. Es ist quasi das Produkt für den Massenmarkt, während Lundia ist übrigens auch preislich. Es ist nicht wirklich ein Billigsystem. Es hält zwar endlos, also es ist eine gute Investition, aber es ist nicht wirklich billig. Und IWA ist eben, wenn man so will, die bisschen billigere Ausgabe. Das sind, merkt man so Details, dass zum Beispiel die Holme bei IWA sind rechteckig und sind nicht quadratisch. Sie sind 4,5 Zentimeter zur Frontseite hin und sind etwa 3,5 Zentimeter nach innen gerichtet. Das heißt, die bilden schon so ein bisschen mehr Massivität aus. Mhm. Bei Lundia ist alles sehr auf Schlankheit ausgerichtet. Die Lundia-Holme, diese Ständer, Entschuldigung, die senkrechten, sind in der Mitte so ein bisschen geschlitzt. Da kann man nämlich dann noch so Bretter reinschieben, damit das Ganze zu den Seiten hin abgedichtet wird. Dieser Schlitz ist aber, wenn da keine Bretter drin stecken, eben auch so eine Schattenfuge, die diesen Holm noch mal schlanker macht insgesamt. Oder so ein Trick, wie dass die Durchbohrungen eben nicht quer zur Richtung angeordnet sind, wie bei IWA, sodass man immer, wenn man davor steht, auch die Löcher sieht, sondern sie sind senkrecht, wenn man so will, angeordnet, sodass die Holme selber immer die Bohrungen verdecken. Man sieht also von vorne überhaupt keine Bohrung. Das Ganze scheint wie schwerelos aufgehängt zu sein.
Die elegantere Variante, aber sie ist ja trotzdem ein Massenprodukt, denn sie ist mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Also dieser Erfolg muss noch woanders herrühren, oder?
Der ist ganz ähnlich wie bei IWA, ganz deutlich festzustellen, um 1970 etwa entstanden. Das hat viel mit dieser Idee von Modernität zu tun, vor allem mit nordischer Eleganz, ganz wichtig gewesen, so der Skandinavien, also naturverbunden, aber trotzdem industriell und trotzdem ja auch liberal vor allem. Ja, man kann irgendwie alles Mögliche damit machen. Also man ist nicht so festgelegt auf eine Angelegenheit. Und das hängt eben auch mit diesem Mythos von Harald Lundqvist zusammen, der überall erzählt wird immer wieder, wo man nicht so genau weiß, hat er jetzt wirklich, dass die eine Legende einfach umziehen wollen und hat kein richtiges Regalsystem gefunden oder wollte er seine Werkstatt anständiger ausstatten und hat dafür auch nichts richtiger gefunden. Das heißt, schon da in dieser frühen Legende fängt das an mit der Liberalität und das war ein großer Grund für den Erfolg von Lundia, zweifellos.
Liberalität, das ist natürlich auch ein Stichwort, was die skandinavischen Länder angeht. Oder wieso kommen gerade die Schweden auf so gute Regalideen?
Das hat auf jeden Fall was mit der Kulturgeschichte Schwedens zu tun. Es gibt diese alte Tradition der Fertigmöbel, wenn man so will, der Möbel, die schnell zusammenzubauen sind. Das kommt aus der Armut des Landes. Schweden war sehr, sehr lange sehr arm. Die Wohnungen sind bis heute relativ klein, vor allem wenn man sie mit deutschen Wohnungen vergleicht. Das heißt, die Leute mussten Platz sparen. Es gab ganz früh schon eine sehr sehr aktive, moderne Bewegung in Schweden, die vor allem mit dem Namen von Ellen Key verbunden ist, einer Sozialreformerin und Feministin, die gesagt hat, wir brauchen diese schweren Möbel nicht mehr. Die machen nur Arbeit, die blockieren das Leben. Macht euch das Leben leicht, stellt euch leichte, auch leicht zerteilbare und umziehbare Möbel rein. Und das waren so Elemente, die Schweden wirklich bis schwedisches Design bis heute sehr stark prägen und die sich in Lundia eben fast perfekt ausgedrückt haben.
Also würden Sie sagen, Lundia auch heute noch ein lohnendes Investment?
Ich darf ja hier keine Werbung machen, aber nicht, grundsätzlich, ohne Werbung zu machen, absolut. Das ist ein System, was eigentlich unkaputtbar ist. Und es ist eben vor allen Dingen erstaunlich elegant. Also selbst nach 50, 80, 90 Jahren, es ist wirklich ein System, das auf Eleganz hingemacht ist. Und man merkt daran, Harald Lundquist war eben kein Verkäufer, er war Tischler und er war Ingenieur und wollte etwas machen, was bis zum letzten Millimeter ausgequetscht ist. Und das kann man an diesem System wunderbar sehen.
Die Lundia-Steckregalserie, erfunden und gebaut vor 80 Jahren. Vielen Dank an Nikolaus Bernau.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.